Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living, aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte nach dem letzten Spieltag der 63. Bundesliga-Saison. Und Sie wissen es, am Ende wird abgerechnet. Und diese Abrechnung hat bei den noch offenen Posten ergeben, der FC St. Pauli und der FC Heidenheim steigen ab. Der VfB Stuttgart erreicht die Champions League. Aber all das wird überstrahlt von einem vermeintlich schon erledigten Thema. Wird Manuel Neuer das deutsche Tor bei der anstehenden Fußballweltmeisterschaft im Sommer hüten? Und wenn ja, macht das Sinn? Das sind unsere Themen. Die Neuer-Diskussion, der Abstiegskrimi sah zwei Teams, die würdevoll die Bundesliga verließen, und der WM-Ausblick. Wen nimmt Nagelsmann mit? Kann er nicht nur Torhüter mitnehmen? Und welche Chancen haben die Deutschen bei dieser Weltmeisterschaft? All das und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann glaubt, eine mögliche Rückholaktion von Manuel Neuer wäre eine Verzweiflungstat. Ein herzliches Willkommen auch an die Kommentatoren-Legende Bela Reti, jahrzehntelang Stimme des ZDFs, kommentierte über viele Jahre alle Endspiele von Weltmeisterschaften und Europameisterschaften für das Zweite. Und er glaubt, Neuer ist nicht mehr Neuer. Ein herzliches Willkommen an einen Weltmeister von 1990, an Stefan Reuter, Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger, fünfmal Meister mit den Bayern und auch mit Borussia Dortmund, und der Mann, der in den letzten Jahren den FC Augsburg in der Bundesliga etabliert hat. Und ein herzliches Willkommen an den Kollegen vom Kicker, Georg Holzner, der beobachtet hat, dass Musiala den Bayern mittlerweile Sorge bereitet. Bela, genießt du den Ruhestand? Bist du ein Flaneur des Lebens?
Ja, ich komme auch gerne mal nach München zu euch. Ich habe viele Termine. Also von Rente ist das weit entfernt, aber schön, weil kein Dienstplan.
Ja, und wie sieht das Leben dann konkret aus?
Viele Moderationen, Expertenrunden, auch ein bisschen Werbung.
Ich hatte mir das jetzt so ein bisschen entspannter vorgestellt.
Ja, nee, aber es ist schon entspannt, weil ich bestimme über die Termine. Ja. Zwei Enkelkinder auch noch, die bestimmen über die Termine dann selber. Also so.
Ja. Sehr schön. Gehst du rüber zur WM?
Nein, die Termine sind voll geknallt. In ganz Europa zwar, aber nicht nach Amerika.
Stefan Reuter, wie war, wenn man jetzt schon mal so ein bisschen Abstand hat, die Zeit beim FCA? Ist das Ihr Lebenswerk?
Ja, ist einfach 13,5 tolle Jahre. Der FC Augsburg steht jetzt sehr stabil da und war für mich eine tolle Aufgabe, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich war aber sehr dankbar, dass wir vor 2,5, 3 Jahren so eine Lösung gefunden haben, dass ich aus der Geschäftsführung rausgehe, nur noch beratend dabei war. Das hatte private Gründe, hing mit meinen Eltern zusammen, die mittlerweile beide gestorben sind. Und
Sie haben sich
auch
sehr
mit
gekümmert.
Meinen Gelenken. Ja. Und auch mit meinen Gelenken. Mhm. Und mittlerweile hat sich der FC Augsburg eben neu und, wie ich finde, auch sehr gut aufgestellt. Und ich fühle mich aber blendend und kann mir gut vorstellen, wieder aktiv reinzugehen ins Fußballgeschäft.
Da würde meine Frage anschließen, die mir einige HSV-Fans mit auf den Weg gegeben haben. Wie konkret war denn das Angebot oder der Kontakt zum HSV als möglicher Sportvorstand?
Also Grundsätzlich hat man immer Kontakt zu den anderen Clubs. Aber ich werde mich grundsätzlich nicht zu irgendwelchen Gerüchten oder so äußern. Das ist, werde ich nicht tun. Die Position beim HSV ist besetzt. Ich finde, der HSV ist ein wahnsinnig spannender Club und wünsche dem HSV alles Gute.
Okay, das war jetzt kein klares Nein.
Das war kein klares Nein, weil man ja immer mal im Austausch ist. Aber ich werde grundsätzlich zu was machst du oder konkret nichts dazu sagen.
Gut, dann haben Sie sich einiges abgeschaut bei Manuel Neuer und auch bei Julian Nagelsmann, denn das ist natürlich das beherrschende Thema dieses Wochenendes. Und deswegen machen wir sozusagen jetzt mal eine schnelle Runde, um mal so einen ersten Eindruck mit oder zu bekommen. Soll Manuel Neuer, Didi, mit zur WM?
Nein.
Warum nicht, in Kurzform?
Ja, Bela hat es ja gesagt, Neuer ist nicht mehr Neuer. Wenn das der Neuer von vor 10 Jahren wäre, dann würde ich sagen, wir sollten irgendwie eine Lösung finden, dass er mitfährt. Ist natürlich an einem oder seinem Tag zu Leistungen imstande, die wahrscheinlich wenige deutsche Torhüter können. Aber er war ja nicht frei von Fehlern diese Saison, hatte auch einige Muskelprobleme, kam jetzt gestern wieder raus. Muss man mal schauen, wie lange das dauert. Und mir war das Risiko zu groß. Und du hast einen Torwart, der ist jetzt, der die Quali gespielt hat, der sich nicht zu Schulden hat kommen lassen. Und ihm jetzt zu sagen, dass er nicht hält, halte ich für falsch.
Du hast ihn viele Jahre als Kommentator begleitet. Bist du der Meinung, auch wenn er nicht mehr der Neuer ist, wie du meinst, dass er dennoch als Nummer 1
der gute Weltmeisterschaft mitentscheiden, 2014, ja. Ich denke nur an das Algerien-Spiel, an das Spiel gegen Frankreich, auch zum Teil im Finale. So ein Neuer ist er nicht mehr. Es würde jetzt den Nachfolger Oliver Baumann beschädigen, der die WM-Quali gespielt hat. Er ist verletzungsanfällig. Man darf sich nicht von einzelnen Großtaten leiten lassen, wie ich glaube im Hinspiel gegen Real Madrid. Ich glaube, das war der Impuls von Julian Nagelsmann. Sagt, boah, was für Weltklasse-Paraden kann da dieser Mann leisten. Er ist verletzungsanfällig auch inzwischen. Kein Wunder, der ist fast 40 oder 40.
Er ist 40.
Er ist 40. Also, wie bei Didi, nein.
Wie siehst du es?
Ich bin großer Neuer-Fan. Für mich ist er von der Ausstrahlung, von der Persönlichkeit für jede Mannschaft eine Bereicherung, auch wenn er als Typ mit dabei ist. Aber es macht natürlich nur Sinn, wenn er topfit ist. Wenn jetzt Untersuchungen anstehen, es macht für mich nur Sinn, topfit zu einer WM zu fahren.
Und wie schätzt du es ein, Georg?
Ja, ich finde schon, dass Neuer ein herausragender Torwart auch nach wie vor ist. Nur, dass diese Causa generell noch mal hochkommt, geht eher dann in die Richtung, dass Julian Nagelsmann, egal wie er sich entscheiden wird, der Verlierer sein wird jetzt in dieser Angelegenheit, weil er einfach zu viel Angriffsfläche bietet.
Den Gedanken nehmen wir dann auch nachher nochmal mit auf und wollen zunächst bei Laura Lutz nachfragen, die heute Social Media für uns betreut. Wie wird denn das Thema dieses Wochenendes im Netz gesehen?
Explosiv, definitiv. Ganz viele unterschiedliche Meinungen, ganz viele unterschiedliche Ansätze und auch kein ganz klares Bild in unserer Umfrage, die wir online gestellt haben auf skysport.de, auf Instagram. 56 meinen Prozent, den sollten wir mitnehmen. 44% meinen, besser Sommerurlaub genießen. Und wenn man dann in die Kommentare reingeht, Bela hat es gesagt, einzelne Glanztaten, die wird natürlich immer wieder genannt, dieses Real-Hinspiel. Aber ansonsten keine gute oder konstante Saison ist da eine Meinung. Die einzig richtige Entscheidung, wieder eine komplett konträre. Dann ganz, ganz häufig, fast häufiger als Neuer in den Kommentaren genannt, Oliver Baumann und der Umgang mit ihm. So viele Ansagen, wie er bekommen hat, in Richtung Nummer 1 von Julian Nagelsmann und dann das. Clownstrainer, soweit geht ein User an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Dieses ganze Prozedere einfach jetzt schon wahnsinnig schädigend und ablenkend von dem, was eigentlich zählen sollte, dem Sportlichen. Kein klares Bild. Dann wiederum danke jeder, der diese Entscheidung in Frage gestellt hat. Leider absolut keine Ahnung vom Torwartspiel. Öfters auch mal das Stichwort Aura, sportlicher Wert, ganz dahingestellt. Aber einfach dieser Eindruck, den er macht. Ja, und dann eben wieder, finde es selbst als Bayern-Fan gegenüber Baumann eine Frechheit. Das werfe ich euch mal hin.
Ja, war ja einiges dabei. Ich weiß nicht, ob das jetzt Didi Selbstvertrauen wirklich anknackst, dass er keine Ahnung haben soll, denn du bist ja dagegen und es hieß, die Leute, die es anzweifeln, haben keine Ahnung. Aber ja. Ne, musst du jetzt einfach mannhaft durchstehen, Didi?
Hab's zur Kenntnis genommen.
Hast du es zur Kenntnis genommen? Und wir wollen uns die verzwickte Lage sozusagen noch einmal von Jürgen Müller genauer beschreiben lassen.
Neuer Nagelsmann und die Nationalmannschaft. Das große Comeback, 4 Wochen vor der Weltmeisterschaft, zeichnet sich ab. Der DFB ließ ihn auf eine Spielerliste setzen, berichtet der Bayerische Rundfunk. Bei der sehr einfachen Frage nach einem Comeback weichen inzwischen alle aus.
Gibt es jetzt noch ein Zurück?
Ja, ich bin da total entspannt, weil bei uns ist es so, dass wir heute die Meisterschaft feiern. Ich habe in der nächsten Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal und deshalb ist es für mich auch kein Thema.
Also ist es ausgeschlossen oder nicht ausgeschlossen? Das müssen wir jetzt noch wissen am Ende, dass du spielst.
Bei der also für mich ist das heute, wie gesagt, kein Thema und das müsst ihr nicht wissen.
Auch Nagelsmann wollte im Sportstudio selbst auf mehrmaliges Nachfragen nicht mehr dementieren. Angesprochen auf ein neuer Comeback sagt er, ich suche immer zuerst das Gespräch mit den Spielern, mit allen, egal wie der Spieler heißt. Es wird immer zuerst der Spieler kontaktiert. Das alles wirkt skurril, denn monatelang räumten alle Beteiligten auf Nachfragen das Thema sehr deutlich ab.
Fakt ist, dass ich mich ja dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen.
Aber dabei bleibt es auch definitiv auch, komme was wolle.
Ja.
Nun also wohl doch das neue Comeback. Und die derzeitige Nummer 1 im Tor, Oliver Baumann, hat offensichtlich bisher nicht viel davon mitbekommen.
Ich habe meine Infos und natürlich von meinem Gespräch mit Julian.
Was hat er Ihnen gesagt?
Ja, das war ein Vier-Augen-Gespräch natürlich. Aber ich gehe sehr selbstbewusst in die WM-Vorbereitung und dann in die WM.
Das heißt, er hat Ihnen das Vertrauen ausgesprochen, dass Sie die Nummer 1 sind?
Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen, Punkt.
Kommt es zum neuer Comeback? Es wäre eine Ohrfeige für Baumann. Zumal der Bundestrainer auch gestern betonte, die persönliche Kommunikation ist mir das Allerwichtigste. Ich bin fein mit der Kommunikation mit jedem einzelnen Spieler. Das klingt unglaubwürdig. Die Diskussion ist entbrannt. Soll man Baumann durch Neuer ersetzen? Muss man es vielleicht aus rein sportlichen Gründen?
Der beste Torhüter Deutschlands ist Manuel Neuer, hat er auch gezeigt in der Champions League.
Wenn er sich dazu entscheiden sollte oder der Trainer auch, dann würde ich das sehr begrüßen, obwohl mir der Baumann sehr leid tut, dass das hat kommen müssen so früh, so spät.
Würdest du denn mitfahren an Baumanns Stelle, wenn es so kommt?
Wenn man mit mir offen und ehrlich umgeht, ja. Wenn ich es dann im letzten Moment erfahre, dann würde ich mir schon überlegen, ob ich diesem Trainer dann vertrauen kann.
Neuer, Baumann, Nagelsmann. In 4 Tagen ist WM-Nominierung.
Ja, und wird er da, Georg, glaubst du, Manuel Neuer nominieren? Also wie schätzt du aktuell den tatsächlichen Stand ein? Wir gehen natürlich davon aus, dass es so kommt. Aber explizit ausgesprochen wurde es auch gestern vom Bundestrainer im Sportstudio nicht.
Mir ist zumindest heute am Nachmittag noch gesagt worden, dass das finale Gespräch zwischen Julian Nagelsmann und Manuel Neuer noch ausstehen soll. So, das heißt, anscheinend ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen, was das Ganze angeht, was ich auch ein bisschen seltsam finde bei den wenigen Tagen, die noch verbleiben und vor allem auch in der ganzen Kommunikation, auch dem Oliver Baumann gegenüber.
Nagelsmann hat ja gesagt, immer der Spieler werde zuerst kontaktiert. Kommt das hin?
Ja, er muss ja wahrscheinlich mit beiden sprechen. So, und mit wem er zuerst spricht, weiß ich jetzt auch nicht. Ich mache jetzt nicht seinen Terminkalender, aber es ist zumindest so, dass mit Neuer gesprochen werden soll. Und wenn beide der Meinung sind und übereinstimmend dazu, zu dieser Entscheidung kommen, dass es Sinn ergibt und dass sie das wollen beide, dann wird es womöglich so kommen.
Ja, also gestern im Sportstudio, das Einzige, was ich mitgenommen habe von einem Termin, er ist gekommen, um nichts zu sagen. Und das ganz lange. Der Moderator Jochen Breyer hat das super gemacht, hat nachgehakt, hat alles versucht rauszuholen. Die einzige Message ist, im Vergleich zum Februar zum Beispiel, dass Julian Nagelsmann die Rückkehr von Neuer nicht mehr dementiert hat. Nicht dementieren, ja, heißt ja in gewissen Kreisen ein Ja. Und was gibt's denn jetzt? Und es hieß immer, der ist zurückgetreten. Warum ist er denn zurückgetreten, wenn er jetzt wiederkommt?
Also er hat's ja auch eben, wir haben ja nochmal das Interview bei Britta Hofmann gesehen, er hat es ja klar bestätigt seinerzeit oder ausgesprochen.
Genau, und vom Vettel ja auch nochmal wiederholt. Mhm. Und der Bundestrainer erst recht, und der hat sich die Nachfragen sogar verbeten. Warum fragt ihr überhaupt nach? Der ist doch zurückgetreten, ist doch sonnenklar. Ich verstehe das Ganze nicht.
Was hat sich denn dann getan, Didi?
Also wir haben das ja hier in der Sendung auch oft besprochen. Ne? Und dann gab es immer Pro und Contra. Manche haben gesagt, okay, da muss man jetzt mal den Strich dahinter machen. Andere haben gesagt, wieso? Lass die doch mal miteinander reden. Vielleicht liegt was Persönliches vor. Das ist ja alles immer so ein bisschen nebulös. Aber irgendetwas muss ja passiert sein, dass die Dinge noch mal in Bewegung gebracht hat.
Ja, der Bundestrainer hat ja heftig Kritik bekommen dann mit dem Umgang auch mit UNDAF nach den beiden Länderspielen gegen Ghana und vorher gegen die Schweiz. Und dann hat er von seinen Rollen erzählt, dass die in drei Rollen oder Kategorien eingeteilt werden, die Spieler. Und er hat ja sehr viel Kritik bekommen für gewisse Sachen, fürs Nicht-Erscheinen bei Champions League oder Bundesliga-Spielen. Und ich habe das Gefühl, dass er jetzt irgendwann gedacht hat, das läuft aus dem Ruder. Und wenn wir eine Chance haben wollen, dann geht's nur mit dem Neuer. Das glaube ich, weil er hat bei der letzten Länderspielpause, hat er wohl, Oliver Baumann hat es gestern angesprochen, hat er wohl mit Baumann gesprochen und hat ihm gesagt, dass er mit dem Gedanken spielt, den Neuer zurückzuholen. Aber an seiner Position werde sich nichts ändern.
Woher hast du die? Oder du sagst jetzt nicht, woher du die Info hast, aber die hast du aus erster Hand. Also weil das habe ich jetzt so noch nicht gehört.
Ja. Und deswegen
also
auch
es
die
ist
Aussage
mit Baumann von, gesprochen worden.
Es wurde mit Baumann gesprochen, dass er wohl mit dem Gedanken spielt. Also er wusste das wohl, es war vielleicht im März bei den Länderspielen, vielleicht war es kurz vorher, kurz nachher. Und dann hat er ihm wohl gesagt, dass er mit dem Gedanken spielt, den Neuer zurückzuholen.
Als Nummer zwei.
Vielleicht auch als Nummer drei, weil er gesagt hat, an deiner Position, an deiner Situation wird sich nichts ändern, du bleibst die Eins. So, und jetzt haben wir eine Situation, es gibt ja kein richtig oder falsch. Der Bundestrainer hat das zu entscheiden. Und wenn er der Meinung ist, wir müssen den Neuer zurückholen, um eine bessere Chance zu haben, dann soll er es machen. Nur dann soll er dem vor 6 oder 7 Wochen dem Baumann sagen, pass auf, so und so sieht's aus. Und soll ihm nicht sagen, dass er die Eins bleibt, wenn es dann 6 Wochen später nicht so ist. Ja, und das Spiel gegen Real, das mag einen Ausschlag oder eine Rolle gespielt haben, nur das war ein Spiel. Du darfst dich von diesen Sachen nicht blenden lassen. Ja, und
ich will einmal Stefan Reuter mit reinnehmen. Man kann ja auch argumentieren, ja, die Entscheidung, wenn sie so käme, käme spät. Aber es gibt viele, die sagen, es ist die oder wäre die richtige Entscheidung. Und dann kann man sagen, eine richtige Entscheidung besser spät als nie zu treffen, hätte auch was für sich. Das würde für Nagelsmann und seine Vorgehensweise sprechen.
Also ich muss sagen, die Aussage jetzt vom Didi ist für mich jetzt auch völlig, völlig neu. Ein Manuel Baum im Kader. Manuel Baum, sage ich.
Der war auch Torwart heute.
Aber der ist nicht mehr dabei.
Aber bei allem Respekt nicht auf Weltniveau. Ja, oder?
Aber gut. Fehlt ihm ein bisschen Größe. Nein, aber Manuel Neuer im Kader zu haben, mit seiner Persönlichkeit, halte ich immer für gut. Und dass er, was er noch leisten kann, hat er gegen Real Madrid eindrucksvoll für mich bewiesen. Also wenn du so ein Spiel ablieferst in so einer wichtigen Begegnung, das ist irre. Und klar, ihr habt gesagt, er hat den einen oder anderen Fehler gemacht, aber auch wie er mit Fehlern umgeht, der lässt sich überhaupt nicht beeindrucken, weil er einfach extrem viel gewonnen hat und sehr erfahren ist. Und der kann mit seiner Erfahrung auch anderen Spielern sicher helfen.
Würdest du denn sagen, auch als Nummer 2 oder Nummer 3, oder ist Neuer nicht von seiner Persönlichkeit her so gebaut, dass er im Grunde, wenn, dann nur als Nummer 1 mit kann, einfach weil er das seit 20 Jahren so gewohnt ist?
Das kann ja nur er entscheiden, finde ich. Ob er bereit ist, zur WM zu fahren und sich da völlig einzubringen, egal ob er jetzt Nummer 1 oder Nummer 2 ist oder Nummer 3 ist. Das kann nur Manuel Neuer entscheiden, wie er damit umgeht.
Ja, vielleicht ist das auch der Gesprächstermin, also der ist demnächst anstehen soll, angeblich mit Neuer, ob er bereit ist. Ja, wie Kahn 2006, andere Geschichte mit viel längerem Vorlauf, sich als Ersatztorhüter auf die Bank zu setzen. Das bei Kahn hätte man das auch nicht gedacht.
Wäre dann aber auch ehrlicherweise nicht ganz ohne Risiko. Also ja, ich habe Neuer aus den früheren Jahren immer so vor Augen, dass er auch bei Spielen gegen die Regionalauswahl eigentlich durchspielen wollte. Es mag sich da ein bisschen was verändert haben, er gibt das eine oder andere Spiel im Verein ab. Mir fehlt die Vorstellungskraft, dass Neuer sagt, ich fahre als Nummer 2 oder Nummer 3 mit. Aber
Ich glaube auch, da gibt es nur, entweder fährt er als Nummer 1 mit oder nicht. Ich glaube, das ist schon.
Dann hätte sich aber im Vergleich zu dem Gespräch, das Didi eben zitiert hat, vielleicht beim Bundestrainer was geändert. Oder er hätte, wenn es so gewesen wäre, Baumann da nicht reinen Wein eingeschickt.
Womöglich. Oder mit Manuel Neuer noch nicht gesprochen gehabt.
Ja.
Zum damaligen Zeitpunkt.
Auch möglich.
Weiß ich nicht, aber ich glaube, aus Manuel Neuers Sicht gibt es, wenn er mitfährt, dann nur als Nummer 1.
Ja, und wir haben jetzt, das Gespräch steht anscheinend noch aus. Wir haben jetzt in 4 Tagen haben wir die Kaderbekanntgabe. Das heißt, die sprechen jetzt heute, morgen, übermorgen. Du musst ja dem Baumann, wenn das so kommen sollte, auch die Möglichkeit geben, zu überlegen, ob er dann als Nummer 2 mitfahren will. Ja, vielleicht sagt er auf WM, ich war noch nie dabei, ich will da mitfahren. Und dann ist er in Amerika eine Woche später und sagt, eigentlich hätte ich zu Hause bleiben sollen. Ja, und das sind doch alles Sachen, das ist ja die wichtigste Position im Fußball, ist der Torwart. Und da muss ich doch eine Entscheidung treffen, wenn ich mit dem Gedanken spiele. Irgendwann muss ich Entscheidung treffen. Und ich kann das doch nicht rauszögern. Und auch ein Grund, warum ich gegen diese Nominierung bin oder wäre, sollte sie kommen. Ich glaube, dass es in der Mannschaft, abgesehen von den Bayern, viele Spieler gibt, die damit nicht einverstanden sind oder wären. Ich hätte den Mannschaftsrat oder 4, 5 Spieler befragt. Ich weiß nicht, ob es der Bundestrainer gemacht hat, möglicherweise nicht. Nur ich könnte mir vorstellen, dass es von den Nicht-Bayern bei einer Nominierung großen Gegenwind gibt, weil du hast einen Torwart, wenn ich Spieler gewesen wäre, hätte mich gefragt, habe ich gesagt, nee, der Baumann hält. Der Baumann ist mit uns durch die Quali gegangen, wir hatten schwere Spiele. Der ist der Grund, warum wir überhaupt nach Amerika fahren, weil es waren ja einige brenzlige Situationen, wo er uns auch den Hintern gerettet hat. Ja? Und jetzt zu sagen, wo der andere zurückgetreten ist vor 2 Jahren, alle anderen die Quali-Spiele machen lässt und dann zu sagen, so Männer, ich bin wieder hier, das geht schlichtweg nicht. Und deswegen auch diese Entscheidungshoheit, der DFB läuft ja jetzt diesen Entscheidungen hinterher. Das heißt, sie haben ja gar nicht mehr die Entscheidungshoheit. Und der DFB macht da wieder mal, und ich nehme auch den Rudi Völler und den Rettich mit rein, die jahrzehntelange Erfahrung haben, die werden ja eingeweiht sein in diese Pläne und Abläufe. Dass da nicht mal einer sagt, pass mal auf, Nagelsmann, du musst dich jetzt mal entscheiden, wir können das nicht hinauszögern. Und wenn wir heute 4 Tage, das letzte Spiel war gestern, Saisonspiel, und wenn das klärende Gespräch noch aussteht, dann frage ich mich, was der Bundestrainer die letzten 6 oder 8 Wochen gemacht hat. Das gibt für einen Trainer kein gutes Bild ab, für den DFB kein gutes Bild. Und ich glaube, egal wie sich entschieden werden, es wird keine Gewinner geben.
Aber du nimmst Rudi Völler mit rein und auch Rettich.
Ja, die werden eingeweiht sein. Du musst ja einen Trainer auch ein Stück weit führen. Jetzt weiß ich nicht, ob sich der Bundestrainer führen lassen will. Nur das ist doch die Aufgabe von diesen Leuten. Der Andreas Rettich sagt jetzt vorgestern, äußert er sich zu einer Aussage von Uli Hoeneß. Ja, dazu hat er Zeit, dazu ist er gut genug. Aber der muss doch dem Trainer mal sagen, pass mal auf, so geht das nicht. Wir haben hier Kredit zu verspielen. Wir haben hier Glaubwürdigkeit. Es ist ja in jedem Job, egal wo es ist. Vielleicht
ist es ja auch andersrum. Vielleicht hat Rudi Völler ja auch gesagt, ich versuche Nagelsmann davon zu überzeugen, dass es sinnvoll wäre, mit Neuer zur WM zu fahren. Denn man kann ja die These aufstellen, der beste Neuer, mag nicht mehr so sein wie früher, aber der beste Neuer ist immer noch der beste deutsche Torhüter.
Also ich finde, die Aufgabe des Bundestrainers ist es, den stärksten Kader zur Stadt zu bringen. Und das ist für mich die Entscheidung. Sage ich, der Manuel Neuer macht uns besser oder macht er uns nicht besser? Und wenn er uns besser macht, muss ich versuchen, ihn mitzunehmen. Ich erinnere mich, als wir die Champions League gewonnen haben mit Borussia Dortmund, Wolfgang Feiersinger, ich glaube, der hat 10 Spiele in der Saison zu 0 als Libero gemacht. Im Finale war Matthias Sammer dann fit. Wolfgang Feiersinger ist nicht mal auf der Bank gesessen.
Auf der Tribüne.
Das saß auf der Tribüne. Das war bitter und er hat eine überragende Saison für uns gespielt. Aber wenn du als Trainer das Gefühl hast, wir sind einfach mit Matthias Sammer noch einen Tick besser, dann muss er spielen.
Ja, aber sicher kann er sich ja nicht sein, sonst hätte er vor 6 Wochen schon gemacht.
Und Sammer ist nicht zurückgetreten.
Ja, vielleicht. Aber Ottmar Hitzfeld hat mir auch mal erzählt, er war damals Trainer, wie schwer das für ihn war.
Natürlich ist es schwer.
Feiersinger zu sagen, du musst vom Matchwinner sozusagen im Halbfinale auf die Tribüne. Aber er hat gesagt, es war für die Mannschaft in dem Moment nach seiner Einschätzung das Beste und deswegen hat er es gemacht.
Ja, das ist doch das Entscheidende. Ich meine, diese Idee oder diesen Gedanken, dass ich die beste Mannschaft zusammenstelle, die kann ja Julian Nagelsmann jetzt nicht erst seit 3 Wochen haben oder seit 2 Wochen haben, sondern das Problem ist doch, dass er sich widerspricht in seiner ganzen Herangehensweise dieser Kadernominierung. Und wenn er da an Glaubwürdigkeit verliert, verliert er das ja nicht nur auf der Torhüterposition, sondern vielleicht auch auf anderen Positionen bei mehreren Spielern. Und dann weiß ich nicht, ob das förderlich ist für die Weltmeisterschaft, wie man da reingeht. Aufbruchstimmung haben wir sowieso keine in Deutschland, sondern wir hangeln uns ja gefühlt von einem Problem zum nächsten Problem, die aus meiner Sicht der Bundestrainer auch selber schafft, einen Teil dieser Probleme. Und deshalb weiß ich nicht, ob diese Herangehensweise gerade die richtige ist.
Hältst du für möglich, dass Nagelsmann erst vor wenigen Tagen beispielsweise ein Signal von Neuer bekommen hat, dass er gegebenenfalls zur Verfügung stünde und sich daraus der zeitliche Ablauf erklären könnte?
Würde ich jetzt nicht ausschließen, weil ich glaube, Manuel Neuer hat lange überlegt, allein was seine Vertragsverlängerung bei Bayern angeht, hat in seinen Körper reingehört, hat sich da auch mehr Zeit gelassen, als ursprünglich angedacht war. Also ich glaube, wenn er das Vertrauen in seinen Körper nicht hätte, und das konnte er vor 5 Wochen nicht wissen, wie es ihm geht und wie es aussieht, dann kann er nicht sagen, ja, ich spiele die WM in dem Moment, wo er verletzt ist. Also ich glaube schon, dass das alles eine relativ kurzfristige Angelegenheit
ist. Das ist auch der Grund, glaube ich. Das halte ich durchaus für möglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nagelsmann proaktiv zum so und so vielen Mal auf Neuer zugegangen ist, nach dem Motto, überlegst dir, sondern schon ein Zeichen gegeben hat. Und Neuer war immer eine eigene Insel. Ich erinnere mich an die nicht so gut verlaufene WM 2018 in Russland. Da hat Neuer, da war Ter Stegen eigentlich endlich mal dran. Neuer hat ein einziges Saisonspiel gemacht, ein neues Pokalendspiel mit den Bayern. Sonst ein Jahr verletzt, glaube ich, oder Skiunfall oder was das war. Und war Stammtorhüter bei der WM Russland, die auch nicht wegen Neuer, aber insgesamt nicht sehr erfolgreich verlief.
Ja, und 4 Jahre später, da hat er seinen Teil dazu beigetragen. Also da hat er nicht gut gehalten, hat es geheißen, er hat das Schulterproblem.
Ja,
ja, das heißt, wir sind mit ihm zweimal in der Vorrunde ausgeschieden. Und was der Georg sagt, diese Glaubwürdigkeit, und das ist ja nicht das erste Mal. Im letzten Sommer sagt der Nagelsmann, naja, der Sané spielt nicht mehr in der Top-5-Liga, der muss jetzt mehr Scorer machen und mehr machen als hier. So, der hat zum Schluss gar nicht mehr gespielt, wird eingeladen. Nach dem Spiel gegen Ghana, der Undorf, kann er sich eine Kategorie hochspielen. Und sagt, da ist es sehr unwahrscheinlich. Ja, der Baumann kann sich aber eine Kategorie runterspielen, obwohl er gar nichts gemacht hat, nichts verkehrt gemacht hat. Das heißt, es ist egal, welchen Job du machst, ob du kommentierst, ob du der Sportdirektor, Sportforscher bist, wenn die Glaubwürdigkeit angekratzt oder beschädigt ist, dann hast du ein Problem. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir eine WM haben, wo das erste Spiel in 4 Wochen ist oder was, wo der Bundestrainer Rolle vorwärts, Rolle rückwärts macht. Keiner weiß, um was es geht. Und das hilft mit Sicherheit dem ganzen Konstrukt nicht.
Warum meinst du, ist es eine Verzweiflungstat?
Ich vergleiche das mit dem Mourinho, der jetzt nach Real Madrid zurückgeht. Dass die sagen, das Ding ist so verfahren. Mourinho, geh in die Kabine und schau, dass du irgendwie das in den Griff bekommst.
Ich will einen Scherbenhaufen hinterlassen.
Ich will nicht wissen, wie, aber mach mal. Du darfst machen. Ja, und so kommt mir das vor. Wir haben qualitativ sind wir nicht so gut als 5, 6 Europäer. Die Südamerikaner, Afrikaner sind schwer einzuschätzen. Ja, das heißt, du musst das durch Geschlossenheit, musst du das wettmachen. Du musst diesen Rückstand, den du qualitativ hast, den wir gegenüber anderen Nationen haben, musst du den versuchen, durch Geschlossenheit und Zusammenhalt musst du den wettmachen. Das heißt nicht, wenn wir das haben, dass wir erfolgreich sein können und eine sehr gute WM spielen. Nur alles, was ich im Moment sehe, und ich befürchte, dass das dieses letzte Stückchen ist, wo viele Spieler sagen, nee, so nicht, das machen wir nicht mit. Und wenn ich spiele, wäre nochmal. Also ich könnte mich mit der Idee, dass ein Torwart, der zurückgetreten ist, eine andere die Quali spielt, ich könnte mich damit nicht anfreunden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in der Nationalmannschaft, außer den Nicht-Bayern, dass einige so denken.
Aber du weißt, wie wichtig ein Kern in der Mannschaft ist. Und vielleicht soll es den starken Bayern-Block geben. Und ein Tah spielt vor ihm, du hast Kimmich, du hast Pavlovic, du hast Musiala. Es kann gut sein, dass er einfach sagt, ich will die Bayern-Achse.
Ja. Aber mach's vor 6 Wochen,
Stefan. Die haben eine außergewöhnliche Saison gespielt.
Und ich finde, 6 Wochen.
Ja, gebe dir recht, es ist jetzt alles ein bisschen unglücklich und spät und die Kommunikation. Aber das ist natürlich auch, weil immer gebohrt wird und vielleicht Entscheidungen ausstehen. Vielleicht ist es so, ich meine, der Manuel ist nicht mehr der Jüngste. Und vielleicht zwickt es hier und da, ist er in der Verfassung, dann so eine WM zu spielen.
Ist denn eigentlich, wenn wir das mal auf die eigentliche Frage runterbrechen, bist du der Meinung, Neuer ist besser als Baumann? Das ist ja die sportliche Frage.
Für mich ist Manuel Neuer der beste Torhüter überhaupt.
Immer noch?
Immer noch.
Siehst du es auch so? Baumann, Neuer? Weil es geht eigentlich immer darum, es wird im Grunde immer gesetzt, Neuer sei eigentlich immer noch besser. Und die atmosphärischen Dinge, die wir jetzt auch besprechen, sprechen dagegen. Aber die Frage ist ja auch rein sportlich, ist Neuer aktuell besser als Baumann?
Ich weiß. Für Neuer spricht definitiv die Erfahrung, die er hat, auch in diesen großen Spielen. Das hat er auch beim FC Bayern jetzt wieder gezeigt. Das spricht alles für ihn. Ich würde nur trotzdem einen Punkt da schon noch sagen bei Julian Nagelsmann, weil diese Herangehensweise, so wie es jetzt kommt, der kann ja seine ganzen Grüppchen, die er da und Klassen oder wie auch immer er das da eingeteilt hat, das kann er ja alles über Bord werfen dadurch. Weil dadurch, dass wenn man da nicht stringent bleibt bei der ganzen, kann ja jetzt auch ein Abwehrspieler, der irgendwo eingeteilt wurde in irgendeine Kategorie, der kann jetzt auch sagen, ja gut, wenn die Kategorie hier nicht mehr zählt, ja warum soll das bei uns zählen? Ja, also
aber
da können die ja ganz neu anfangen.
Ein Beispiel, 90. Franz Beckenbauer, der hat ein Auge gehabt, der hat einen Lothar gehabt, der hat einen Andi Brehme gehabt, der hat einen Rudi Völler gehabt, der hat seinen Kern in der Mannschaft. Und jeder andere wusste auch, dass er sich nicht das Gleiche rausnehmen kann wie einer von den Führungsspielern.
Aber den Kern hat er früh zusammen gehabt.
Den hat
das
er,
ist vielleicht der ja, Unterschied.
Früh zusammen gehabt.
Gut, Auge hat er später überzeugt. Ja, ne?
Frag mal ein Auge, ja, in welcher Verfassung er nach Malente gefahren ist. Ja, ja. Und Auge noch gesagt hat, ob das Sinn macht. Dann hat er Franz zu ihm gesagt, ich brauche dich. Ja. Ich brauche deine Erfahrung, ich brauche deine Ausstrahlung. Der hätte nie gedacht in der Vorbereitung auf die WM, dass der jedes Spiel macht.
Das wird ihm aber nicht drei Tage vor der Bekanntgabe des Kaders gesagt haben, Stefan.
Ja, aber in der Vorbereitung noch war die Frage, ob er spielen kann oder nicht. Und ich glaube, dass so ein Block in einer Mannschaft auch viel bringen kann. Und nur weil ein Neuer einen Sonderstatus genießt, kann sich das nicht automatisch.
Ja, aber er ist auch zurückgetreten, das darf es auch nicht vergessen. Er ist zurückgetreten.
Ja, wenn man die Zusammenschnitte gesehen hat, ist es natürlich krass.
Und der Nagelsmann wurde im Januar noch gefragt nach Neuer. Hat er gesagt,
Februar auch noch.
Februar, lass mich bitte mit der Frage in Ruhe, das gebührt sich nicht, das ist dem anderen gegenüber nicht fair. Und er ist zurückgetreten. Und das kannst du auch nicht mit dem Toni Kroos vergleichen. Weil aber wir mal andersrum,
einmal damit wir auch fair bleiben. Was hätte er andersrum machen sollen? Also er wäre damit konfrontiert worden, wenn er die Tür aufgemacht hätte für Neuer, hätte es geheilt. Zum damaligen Zeitpunkt, der Bundestrainer beschädigt Baumann, weil er immer noch mit der Möglichkeit spielt, dass Neuer zurückkommt. Insofern müssen wir auch sein, wenn du als Bundestrainer öffentlich agierst, das ist halt auch Teil des Jobs, aber es ist dann auch nicht immer ganz
einfach. Das ist ein ganz einfacher Satz gewesen zum Zeitpunkt im Februar, März. Die und die sind bei mir gesetzt. Bei der Torwartposition habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Punkt.
Okay, gut.
So, und kann man noch machen. Ich halte ihm das jetzt nur vor, also was heißt vorhalten, du musst natürlich ein Stück weit auch diplomatisch sein, weil wie du sagst, das wird dann jedes Wort auf die Goldwaage gehen, da sagt man ja gut, der weiß doch noch nicht, wer hält. Nur wie es der Bella ja da sagen können, der Baumann hält gut, solange er sich nichts zu Schulden kommen lassen, bleibt er drin, aber es ist offen, es kann viel passieren. Und dann kann ich nicht dem Baumann sagen, dass er die Nummer 1 bleibt, selbst wenn der andere zurückkommt. Mhm. Und das sind halt Sachen, die nicht gehen. Ja, und du musst, es ist ja so, dass du 9 von 10 Mal ist eine falsche Entscheidung und ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist. Er muss eine Entscheidung treffen. Aber das ist besser 9 von 10 Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, die du konsequent durchführst, ist besser wie keine Entscheidung. Und das wird jetzt laufen gelassen. Und jetzt muss man schauen, jetzt hat er mit der Wade noch Probleme. Das heißt, es weiß ja keiner, ob er am Samstag spielen kann. Mhm. Und jetzt dieser Zeitpunkt nach dem letzten Saisonspiel, wo der Baumann dann gestern noch
Ich würde auch gerne noch mal auf Baumann kommen, weil wir haben das jetzt von der soweit beleuchtet. Du sagst, Baumann müsste sich das überlegen. Was glaubst du, ob er mitfährt oder nicht?
Ich habe gesagt, wenn der gewusst hätte 6 Wochen, dann hätte er sich Gedanken machen können. Ja. Nur wenn der jetzt morgen
glaubst oder übermorgen fährt. Glaubst du denn, der fährt mit oder nicht?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Müssen wir erst mal schauen, ob der Neuer mitgeht. Ich glaube, so wie ich ihn einschätze, ist er ein Teamplayer. Ich glaube, dass er trotz alledem mitfährt.
Er ist eine sehr zurückgenommene Persönlichkeit, ist ein sehr bescheidener Mensch. Stell dir mal vor, wenn frühen Generationen so einen Zauber veranstaltet hätten, mit dem Uli Stein oder mit dem Schumacher oder so, was da los gewesen wäre. Baumann ist ein zurückgenommener Typ, ein Sportsmann und für ihn ist es trotzdem eine Ehre, eine Weltmeisterschaft zu spielen. Er war in den letzten Wochen übrigens auch nicht mehr so gut in der Bundesliga, also einige etwas fehlerhaftere Spiele, vielleicht war das der Grund, bei Nagelsmann nochmal nachzudenken. Aber zur sportlichen Qualität, klar ist Neuer insgesamt, glaube ich, der komplettere Torwart und kann unmögliche Dinge tun, in ganz besonderen Spielen den besonderen Moment liefern. Ja, bleibt er fit? Ist die nächste Frage. Der hat ja keine Möglichkeit, bei der WM zu regenerieren. Da hast du alle 3-4 Tage ins Spiel. Und da zwickt's hier, da zwickt's dort. Das kann passieren, dass er sich wieder verletzt. Da sind alle so viele Risikofaktoren dabei. Von der Torwartqualität her ist, glaube ich, immer noch Neuer der beste Torhüter in Deutschland.
Was glaubst du, was wird Baumann machen?
Ich glaube, dass er auf alle Fälle mitfährt. Ja. Also er hat eine tolle Saison gespielt. Du hast gesagt, er hat tolle Länderspiele gemacht. Das ist so. Aber er weiß natürlich auch, dass ein Manuel Neuer eine Ausnahmestellung hat. Und ich glaube, dass Natürlich ist es für ihn extrem bitter, weil gerade wenn man ihn so hört, geht er fest davon aus, dass er spielt. Das wäre ein Schlag für ihn. Aber er würde auf alle Fälle mitfahren.
Er hat bis gestern nach dem Bundesligaspiel in Gladbach von Hoffenheim noch nicht mit Nagelsmann den neuesten Stand der Dinge erörtert. Also ist nicht angerufen worden, hat er zumindest gesagt.
Bis heute nicht.
Bis heute
also
nicht.
Bis heute Nachmittag nicht,
nicht was mein Stand worden.
Ist. Was? Warum nicht? Dein Stand ist?
Ja. Ist, dass ja. bis heute Nachmittag zwischen Baumann und Nagelsmann keinen Kontakt gab.
Und wie erklärt man sich das? Also der Bundestrainer hat ja gestern schon relativ deutlich gesagt, also die Kommunikation Head-to-Head, 1:1 sei extrem wichtig. Ist ja in diesem Fall
vielleicht
dann schon.
Das
also
finale
auch,
Gespräch mit ja. Neuer noch aus.
Okay, also so rum, glaubst du, ist der Aufbau des Ganzen. Gut, ich glaube, wir haben jetzt alle relevanten Aspekte.
Zu viel Unruhe, zu kurz vor der WM.
Besprochen und ja. werden nachher nochmal die weiteren Aspekte, die vor der Weltmeisterschaft ins Auge stechen, ansprechen. Wollen jetzt noch kurz über die Bayern selber sprechen, die, herzlichen Glückwunsch, gestern auch nochmal zu Recht gefeiert wurden, haben eine absolut tolle Saison gespielt. Da gab es die obligatorischen Bierduschen und es gab dann heute am Münchner Marienplatz auch noch eine weitere Meisterfeier. Hier sehen wir noch mal Manuel Neuer, der die Schale an Leon Goretzka, der die Bayern verlassen wird, weitergereicht hat, der sie dann hochstrecken darf. Also noch mal herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern. Absolut souveräner Titelgewinn, Georg. Und dennoch, so ist das bei den Bayern und in der Berichterstattung über die Bayern, werden dann schon die nächsten Fragen gestellt. Heißt es, dass Max Eberls Zukunft nicht zu 100% sicher bei den Bayern sei? Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil man ja denkt, mein Gott, der Mann hat viel Erfolg, das ist doch ein Selbstgänger. Wie ist die Lage?
Dass der FC Bayern sportlich eine sehr gute Saison gespielt hat. Wenn man den Pokal holt, sind die Saisonziele erreicht sozusagen. Das ist mal auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz gibt es halt auch gewisse Dinge, die im Hintergrund laufen und gewisse Vorgaben, die es gab, sei es mit Gehaltseinsparungen, sei es mit Verkäufen. Und da gibt es natürlich Kritikpunkte. Und deshalb wurde dieses Thema Vertragsverlängerung von Max Eberl in der Aufsichtsratssitzung jetzt im Mai vertagt oder verschoben auf die Aufsichtsratssitzung im August. Und bis dahin wird der Aufsichtsrat relativ genau hinschauen. Ich glaube, Max Eberls Aufgabe ist es, Spieler zu verkaufen, sei es bei den Rückkehrern mit Palinha, Zaragoza, Bowie, auch die Causa Nübel ist natürlich noch eine, die beschäftigt bei Bayern. Also er ist da schon gefordert, was das Ganze angeht. Und ja, und die Gehälter, das ist natürlich schon gefühlt eine Never-Ending-Story beim FC Bayern.
Die aber auch abgesegnet worden sind vom Aufsichtsrat. Ne? Also da liege ich ja richtig. Es ist ja nicht so, dass es Max Eberls alleinige Idee gewesen wäre, diese Verträge auszureichen, die ausgereicht worden sind.
Das ist richtig, aber die sportliche Operative beim FC Bayern ist dafür verantwortlich, diese Verträge aufzusetzen beziehungsweise gewisse Vereinbarungen zu treffen und die Verhandlungen zu führen. Der Aufsichtsrat ist dann da, klar kann man ein Veto einlegen, aber manchmal ist es so, dass der FC Bayern etwas verspricht und dann müsste der Verein sich widersprechen. Und das macht der Verein oft nicht, weil es verspricht nicht Max Eberl, sondern es verspricht der Club etwas. Und da ist der FC Bayern schon so, wenn der Club etwas verspricht, dann steht man zu dieser Sache. Und deshalb glaube ich, ist das ein oder andere Arbeitspapier auch mit Bauchschmerzen durchgewunken worden, glaube ich. Und die Folgen dessen können sich schon noch auf ein paar Jahre auswirken.
Ja, wird man genau hinschauen. Ist Max Eberl nach deiner Einschätzung der richtige Mann für die Bayern?
Ja, man kann ja nur sagen, die haben eine außergewöhnliche Saison gespielt. Also die haben, ich weiß nicht, wie viele Rekorde
sie... Ist die auch aus oder wäre sie außergewöhnlich?
Da ist er Teil davon. Also, und was intern abläuft, das kann ich aus der Distanz überhaupt nicht beurteilen. Aber grundsätzlich muss man sagen, großes Kompliment. Sie haben eine Wahnsinnssaison gespielt. Schade, wir hätten sie alle gerne im Champions-League-Finale gesehen. Das wäre natürlich die Krönung, das Triple zu holen. Aber jetzt haben sie Pokalfinale vor der Tür. Sie spielen eine außergewöhnliche Saison. Kader ist
toll. Die Frage ist nur, Stefan, wenn ich einmal dazwischen gehen darf. Also außergewöhnlich wäre sie vermutlich nur dann, wenn sie auch den Pokal holen würden. Wenn es am Ende im Pokalendspiel gegen den VfB Stuttgart nicht klappen sollte, das wissen wir ja nicht, dann wäre es eine sehr, sehr gute Saison mit tollen Champions-League-Leistungen, aber final dann nur ein Titel.
wäre so.
Und auch in einer grandiosen Bundesliga-Saison.
Absolut,
das muss man einfach sagen. Auch wenn sie geführt haben, haben sie es durchgezogen. Wenn sie zurücklagen, sie haben immer daran geglaubt, das Spiel zu drehen. Sie haben ein Heimspiel verloren.
Und alleine
FC Augsburg. Aber ansonsten muss man einfach sagen.
Und auch sehr attraktiven Fußball gespielt, das muss man definitiv
sagen. Alleine so einen Spieler wie Olise gefunden zu haben, der ja eigentlich komplett unter dem Radar war. Der spielte bei Crystal Palace, vorher in Reading, glaube ich. Das ist schon eine Trüffelschwein-Qualität. Wer auch immer dafür verantwortlich war, würde bei mir einen Vertrag auf Lebenszeit garantieren. Ist der beste Fußballer Europas inzwischen. Olise, das ist schon, allein das spricht für sehr Spiel für die...
Vertrag auf Lebenszeit für den Verantwortlichen oder für den Spieler?
Ja, beides am besten.
Ah, okay.
Also, die Olise ist Wahnsinn, ne?
Ja, absolut. Ja. Spieler der Saison von der DFL gekürt, Harry Kane, Top-Torjäger.
Ja, okay, tolle Saison. Irgendwo wäre es schade, wenn dann nur ein Titel rausspringt, wenn du so Fußball spielst die ganze Saison, aber das ist der Sport. Also, es wäre dann immer noch eine sehr gute Saison, aber wenn dann halt nur ein Titel da steht. Wenn auch einige sagen, naja, wenn ihr so eine Saison spielt und nur einen Titel gewinnt, wie wollt ihr dann mal zwei oder drei gewinnen? Aber wie es der Georg sagt, das hatte halt alles seinen Preis und es wurden Verträge verlängert mit Davies, jetzt mit Upamecano, auch mit Musiala. Du musst ja irgendwann mal anfangen, dieses Gehaltsgefüge runterzufahren, was ja schon seit 2, 3, 4 Jahren propagiert wird und erzählt wird. Und wenn ein Kane, den wir im Hintergrund sehen, das Geld verdient, da will keiner was sagen, weil der schießt 40 Tore jedes Jahr, ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, ist ein Sympathieträger, dann sollte er das haben. Nur wenn du dann diese Verträge aushandelst für einen Davies, der ein guter Spieler ist, wie gut ist, wissen wir nicht. Davies sieht es ähnlich aus. Die anderen wissen ja, ist ja alles gläsern heute, die wissen ja, was verdient wird. Jetzt will man den Olise möglicherweise verlängern. Ja, der wird nicht für weniger spielen wie der Musiala. Und das andere ist natürlich, was man auch nicht vergessen darf, dass der Davies und der Musiala zu dem Erfolg diese Saison wenig bis nichts dazu beigetragen haben. Also bei beiden eine schwere Verletzung, kamen beide zurück. Alle dachten, oh, jetzt gewinnen wir alles in der Vorrunde, die beiden kommen zurück, wer soll uns schlagen? Und sie haben wenig bis nichts zum Erfolg beigetragen. Das darf man in der Gesamtbetrachtung des Sportvorstands natürlich auch nicht vergessen.
Und dennoch hat diese Saison diese Bilder geliefert. Ich würde gerne noch ganz kurz auf Kane kommen.
Gerne.
Wird er verlängern? Wenn ja, wie lang?
Also die Zeichen schauen schon so aus, dass beide Parteien, Spieler und Verein schon grundsätzlich gerne verlängern wollen. Jetzt geht es eben darum, wie du richtig sagst, wie lange. Ich glaube, Bayern bietet ihm, so zumindest wurde mir gesagt, 2 Jahre an. Über 27 hinaus.
Wäre bis 29.
Bis 29. Dann. Kane würde eher gerne 3 Jahre haben wollen. So, dann wäre er schon dann fast 37 in diesem Ding. So, da wird es noch das eine oder andere zu verhandeln geben. Und dann wird er vermutlich, nehme ich an, auch nicht für weniger spielen. Jetzt, nachdem er eben 3 Jahre absolut geliefert hat im Trikot der Bayern. Da muss man schauen, wie man das dann hinkriegt. Vermutlich hinten raus könnten die Verträge dann natürlich auch leistungsbezogen werden, das ist klar. Aber da wird schon noch das ein oder andere Gespräch geben müssen. Vor allem, weil eben aus dem Ausland schon finanzkräftige Konkurrenz auch lauert, die ihm ja jetzt Stand heute vermutlich das Doppelte sogar zahlen würden, was schon ein Riesenhappen nochmal obendrauf ist. Aber nichtsdestotrotz, Kanes Priorität, glaube ich, liegt schon erstmal in München.
Würdest du Kane gerne langfristig bei den Bayern sehen?
Also er wird jetzt, glaube ich, 33. 3 Monate, 6 Monate können einen Riesenunterschied machen. Und also das ist ein toller Spieler. Ich mag ihn. Er ist bodenständig, er ist demütig, er ist ein absoluter Sympathieträger. Nur wenn ich dann das Spiel gegen Paris sehe, dann denke ich mir, wie lange schießt er auf höchstem Niveau noch seine Tore? Ja, und du musst ihn natürlich willst du ihn belohnen für das, was er gezeigt hat bis hierher. Aber du bezahlst ihn natürlich für die Leistung in den nächsten Jahren. Und ob der in 2 Jahren oder in 3 Jahren oder wenn er wirklich 3 will und die sollten das machen, in 4 Jahren noch Tore schießt.
Wäre dir zu lang.
Na, ich hatte das Gefühl, gegen Paris ist das Spiel über weite Strecken in beiden Spielen an ihm vorbeigelaufen.
Ehe wir das jetzt nochmal nacherzählen, sozusagen, aber kurz, also würdest du sagen, 2 Jahre, 3 Jahre oder würde aus deiner Sicht sogar 1 Jahr über 2027 hinaus zunächst einmal reichen?
Ja.
Ja.
Also mit einem Jahr könnte ich mich gut anfreunden. Ich gehe davon aus, dass er seine Tore nächstes Jahr noch macht, aber jetzt nochmal 2 oder 3 obendrauf zu machen, ich könnte da nicht gut schlafen.
Wir sprechen jetzt über etwas, was die Fans der beteiligten Vereine auch nicht gut hat schlafen lassen, und zwar den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Gestern gab es ein Endspiel mit drei Mannschaften um den einen Relegationsplatz, und der VfL Wolfsburg hat das Rennen für sich entschieden. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über das, was sich gestern Nachmittag zutrug. Drei Teams punktgleich am Tabellenende. Der FC Heidenheim war relativ schnell raus aus dem Rennen, lag zurück dann gegen Mainz mit 0-2. So dass es dann im Grunde genommen ein Endspiel um den Relegationsplatz gab zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg. Und das entschied, oder dieses Endspiel entschied Kai Dittmann, der VfL, souverän für sich.
Dieter Hecking hat den ersten Teil der Mission erfüllt. Er führt den VfL Wolfsburg in die Relegation. In der 37. Minute Christian Eriksen mit der Ecke und Koulerakis mit dem 1-0. Die Antwort allerdings im zweiten Durchgang. Wieder nach einer Ecke, da ist Cisse. Er erzielt das 1-1, 57. Der Joker sticht. Aber es ist ein Spiel der Standards. Eriksen, Vasil boxt den Ball über die eigene Linie, wird bedrängt. Aber Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenz lassen den Treffer zählen. Wolfsburg führt mit 2-1 in der 64. Dann gibt es in der 67. nach dem Handspiel von Ando den Elfmeter für die Niedersachsen. Aber Eriksen verpasst die Entscheidung. Die Wölfe allerdings nicht geschockt, sondern mit feinem Fußball auf dem Weg zum 3-1. Gerhard in der Mitte, Eriksen und dann Pejcinovic mit dem finalen Streich für den VfL Wolfsburg. St. Pauli steigt ab und die Wölfe gehen in die Relegation.
Boah, muss man sich auch erstmal sortieren. Also es tut wahnsinnig weh. Es war natürlich, wenn man dann am 34. Spieltag auf so einem Platz dann steht, dann kommt es nicht von ungefähr. Das muss man ja auch dann attestieren und sagen, ja, das war eine, so wie das Spiel heute gelaufen ist, war so ein bisschen ähnlich der Verlauf der Saison.
Ja, das ist das schlimmste Gefühl. Vor allem, wenn man sieht, wie viel dieser Verein diesen Leuten bedeutet, den Mitarbeitern bedeutet. Ich glaube, auf allen Ebenen haben sie es in den letzten Wochen versucht zu zeigen, dass sie auf unserer Seite sind, dass wir deren Support haben, und das macht es natürlich dann ja umso schlimmer.
Ja, es waren gestern, ich war am Millerntor, schon beeindruckende Bilder. Die Mannschaft wurde mit viel Applaus verabschiedet. Das gilt auch für den FC Heidenheim. Ein kurzer Einschub. Wir haben eben gesehen, Eriksen, der mit Eckbällen vorbereitet hat, den Elfmeter verschossen hat. War es die schwerste Reportage deines Lebens, als du kommentieren musstest, als Eriksen mit Herzstillstand um sein Leben kämpfte?
Ja. Das war die vorletzte Euro, das war das erste Spiel der Dänen gegen Finnland in Kopenhagen. Und auf einmal verselbstständigen sich da die Dinge. Das ist auf einmal, dass der Herzdruckmassagen ausgeführt werden. Dann denkt man, ein Spieler, der ist verletzt. Aber das Drama hat sich erst nach wenigen Augenblicken erschlossen, ja. Wir hatten zum Glück dann auch Informationen. Wir hatten eine Telefonnummer aus dem Staff der Dänen, ehemaligen Bundesligaspieler. Den haben wir angerufen in der Kabine. Und da haben wir die Information. Ich habe erst mal 5 Minuten geschwiegen, weil da verbietet sich jegliche Spekulation. Das ist also, das sagt, dann kann ich auf alles vorbereiten, meine Reportage auf sowas. Gott sei Dank nicht. Und da hatten wir aber die Information, dass Eriksen lebt, dass er im Krankenhaus einen Kilometer entfernt ist vom Stadion. Die hat mit ihm gefacetimed. Dass der schon wieder halbwegs beieinander war. Und die Dänen haben sich dann erst bereit, weiterzuspielen, als sie dann von Eriksen im Prinzip das Go bekommen. Also Eriksen wollte, dass die Mannschaft weiterspielt. Aber das war hart. Das willst du nie machen.
Hättest du für möglich gehalten, dass er nochmal auf diesem Niveau Fußball spielt, auf Bundesliga-Niveau?
Nein. Italien hätte gar nicht mehr spielen dürfen. Da war ja bei Inter unter Vertrag. Und da gibt es Klauseln, medizinische Klauseln in den Verträgen, dass Menschen mit einem Defibrillator, der ist ja fest eingebaut bei ihm, keinen Leistungssport auf professioneller Ebene machen dürfen. Da hat dann angefangen in England, Brentford. Aber da ging es gleich weiter. Manchester United. Also schon, das ist schon ein großer Name. Und auch Bundesliga. Ich glaube, wenn das Gerät da funktioniert, dann passt das schon. Aber in dem Moment denke ich, habe ich auch nicht daran gedacht, dass ob der Fußball spielt oder nicht, sondern dass er durchkommt.
Das also, ist klar. Ja, das aber ist klar. Später denkt man dann vielleicht auch über solche.
Aber irgendwann war ich schon erstaunt, dass er wieder Profivertrag in der Premier League unterschreibt. Ist ja auch nicht ohne.
Ja. Ich habe das damals am Fernseher gesehen und habe auch gedacht, mein Gott, was für dramatische Szenen. Im sportlichen Sinne dramatisch war es gestern auch, wobei man jetzt auch sagen muss, das Ganze war dann vermeintlich relativ früh in Richtung Wolfsburg unterwegs. Aber es gab eine Schlüsselszene, wir haben das eben auch schon gesehen, bei der Reportage von Olli Seidler, nicht Kai Dittmann, sondern Olli Seidler, war das nämlich das 1:2, als Torhüter Vasili, der es nachher auch moniert hat im Interview, behindert wurde. Stefan, was würdest du sagen? Hätte man diesen Treffer geben dürfen oder aberkennen müssen sollen?
Nein. Für mich trifft er den Ball nicht sauber. Für mich ist es kein Foul, von daher klares Tor.
Andererseits, ich glaube, irgendjemand greift ihm in die Armbeuge.
Rechten Arm, zieh ihn runter.
Und da kannst du nichts mehr machen als Torwart. Also, andererseits, so zaghaft wie er da auch agiert.
Schau mal.
Stell dir mal so ein Neuer oder einen Kahn vor. Da wäre keiner da stehen geblieben von den 8 Mann, die da vor ihm sind. Weder Feind noch Freund. Also vielleicht ist das die richtige Herangehensweise.
Das hat er nachher im Interview auch gesagt, ne? Sodass ihm da der Arm so runtergedrückt
wurde. Ja, hat er das,
Okay. Ich habe das Interview danach nicht gesehen, aber für mich hat es gestern in der...
Das Interview nicht zu sehen.
Ja.
Hat auch seinen Abschied bekannt gegeben von St. Pauli.
Ja? Spielt aber WM für
Spielt WM für Bosnien. Aber wird
der Torwart ist klar.
Er ist natürlich bitter. Er hat eine tolle Saison gespielt. Also richtig starke Saison. Und dann, wenn sowas natürlich passiert und du dadurch absteigst, ist hart. Aber es war gestern, finde ich, relativ schnell klar, in welche Richtung das es geht. Und für mich, mir tut es natürlich für Heidenheim, die sind bei uns vor der Haustür und unheimlich sympathisch. Aber man sieht dann auch, was der Druck ausmacht auf einmal. Sie hatten wochenlang jetzt eigentlich im Grunde nichts zu verlieren, weil alle gesagt haben, sind eh unten. Und jetzt hast du am letzten Spieltag die Chance oder musst Druck aufbauen, indem du Mainz schlägst. Mainz hat recht locker aufgespielt. Da siehst du, was da passiert. Also das erste Gegentor von Heidenheim, das war ja, es passiert in einem normalen Spiel nicht.
Waren dann auch schöne Bilder, muss man sagen. Dann die Mainzer haben Spalier gestanden und so weiter. Und Frank Schmidt hat sich nach dem Spiel, unter anderem Frank Schmidt hat sich nach dem Spiel auch geäußert.
Na? Ich bin wirklich nur dankbar, weil so abzusteigen und du kommst zu unseren Fans und es werden Fahnen geschwenkt, das ist, muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, muss man mal drüber nachdenken. Das gibt es, glaube ich, nicht so oft. Ich wünsche unserer Gesellschaft, uns in Deutschland, diesen Zusammenhalt, den wir im Verein haben, im Kleinen. Ich glaube, gerade wenn es nicht läuft, zeigt es, wie wichtig ist, dass man zusammensteht. Es wäre einfach, im Misserfolg auf andere zu zeigen und nicht die Meinung der anderen zu hören und auch zu akzeptieren. Was dieser Verein hier leistet, was der Verein auch mir gegeben hat, persönlich, uns allen, das kann man Worte nicht fassen. Deswegen ein riesen Dankeschön an jeden Einzelnen, der uns in diesem schweren Jahr unterstützt hat und auch nach dem feststehenden Abstieg immer noch die Treue hält. Ich glaube, so kann man es sagen.
Was für eine Type und was für ein Kampfgeist schon unmittelbar nach dem Abstieg. Hier haben wir nochmal diese Bilder, ist wunderbar. Ich habe ja gesagt, in Würde abgestiegen und dazu hat dann auch der Gegner beigetragen, der sich reingehängt hat und der nach dem Spiel dann Respekt gezollt hat. Didi, du kennst, du magst Frank Schmidt sehr. Glaubst du, wir werden ihn mit Heidenheim in der Bundesliga wiedersehen oder wird es dabei bleiben, was er mal angekündigt hat? Ich glaube, wenn, dann nur das nächste Jahr wolle er machen, hat er gesagt.
Ja, wir haben ja die Düsseldorfer sind heute in die dritte Liga abgestiegen. Und es ist natürlich immer bestätigt, die Gefahr, die haben, glaube ich, vor 2 Jahren noch die Quali gespielt oder die Relegation haben sie 3-0 gewonnen in Bochum, glaube ich, haben das Heimspiel dann verloren. Und das hat ihnen, glaube ich, noch nachgehängt. Das ist ja immer die Gefahr, dass du durchgereicht wirst. Also das ist nicht ungefährlich. Auf der anderen Seite, wenn es einer schafft, dann sind es der Sandwald unter Schmidt. Und wenn man ihn hört, also die Kraft, die der auch aus den Reaktionen der Fans zieht, ja. Aber das ist natürlich auch ein Zusammenspiel des Trainers Holger Sandwald, der ja Präsident, Sportdirektor, der ist ja alles in Heidenheim unter Fans. Weil wenn die dieses Jahr den dritten oder vierten Trainer geholt hätten, was ja bei anderen Vereinen der Fall gewesen wäre, dann hätten sie die Mannschaft wahrscheinlich auch nicht so verabschiedet wie gestern. Das ist ein spezieller Verein, das ist ein besonderer Verein, das sind besondere Leute. Und ich kann nur den Hut ziehen vor seinem Kampfgeist. Und in so einer Situation hat er gesagt, natürlich brauche ich jetzt ein, zwei Wochen, um da mal durchzuschnaufen mit der Familie. Nur im Hinterkopf habe ich schon irgendwo, weiß ich, was zu tun ist nächstes Jahr, dass wir wettbewerbsfähig sind. Und wenn es einer schafft, dann er.
Was glaubst du denn in der Relegation? Dieter Hecking hat ja den VfL Wolfsburg ganz erkennbar stabilisiert, hat sie zu einem Team geformt, sagt man, und spielt jetzt in der Relegation gegen Paderborn. Haben die eine Chance?
Wolfsburg ist für mich inzwischen so wie der nächste nach dem HSV-Bundesliga-Dino. Die sind ja 97 aufgestiegen und sämtliche Versuche, die rauszukriegen mit Relegation, was auch immer, sind nicht gelungen.
Sie sind tatsächlich noch nie abgestiegen.
Die sind noch nie abgestiegen. Und kommen jetzt auch mit einer oft heißt es ja, dass der Zweitligist mit einem breiteren Brust daherkommt, weil er diesen Platz erreicht hat aus dem Positiven heraus und die anderen sind aus dem Negativen kommend. Aber das stimmt nicht mehr, weil Wolfsburg war eigentlich schon weg. Ist für die eigentlich fast ein Erfolg, die Relegation erreicht zu haben. Haben einen besseren Kader. Also jetzt bin ich mal ganz einfach formal, glaube ich, dass Wolfsburg da durchkommt.
Ja, der VfL Wolfsburg, ja. Erinnere mich so ein bisschen an den VfB Stuttgart vor 3-4 Jahren gegen den HSV, auch dann sich gerade noch in die Relegation gerettet, richtig im Flow, richtig in Form. Wird für den Zweitligisten, glaube ich, schon echt ein Brett werden. Laura, was denken die Fans?
Ja, dass es total knapp wird, obwohl eigentlich, wie von euch angesprochen, die Vorzeichen ja ganz klar in Richtung VfL Wolfsburg gehen. Hab zum Beispiel nochmal nachgeschaut. Also der Kaderwert, alles zusammengenommen von Wolfsburg, ist etwa 6-mal so hoch wie der von Paderborn. Unsere Userinnen und User sind sich trotzdem nicht ganz sicher, wer da das bessere Momentum hat. Momentan steht es 52-48% bei uns bei skysport.de bei Instagram.
Das finde ich fast überraschend. Also ich bin jetzt vielleicht auch unter dem Eindruck stehend des gestrigen Spiels. Wolfsburg hat das schon relativ souverän gestern absolviert beim FC St. Pauli. Aber Paderborn kommt auch mit Anschub, hat in diesem dramatischen Finale in der zweiten Liga, was wir heute Nachmittag erlebt haben, diesen Relegationsplatz gesichert gegen Hannover 96. Eine große Enttäuschung dieser Saison, vielleicht die Enttäuschung, Eintracht Frankfurt. Gestern dann auch am europäischen Geschäft endgültig vorbeigeschrammt durch Markus Götz das Unentschieden gegen den VfB Stuttgart.
Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Saison Champions League. Und so ist es gekommen beim Auswärtsspiel in Frankfurt. Die Führung in der 10. Minute nach Führich-Ecke war es Cema, der die Schwaben in Führung brachte. Alles handelsüblich hier, 7. Torvorbereitung Führich, nächstes Bewerbungsschreiben in Richtung Bundestrainer. Und der war hier schon wieder beteiligt, Führich Undav, super aufgelegt für Nartey, traumhaftes Tor, 2-0 Stuttgart, das ging klar in Richtung Königsklasse. Nartey unter der Woche seinen Vertrag um 2 Jahre verlängert. Dann Nübel, faul, ungeschickt gegen den eingewechselten Burkhardt, der verwandelte sicher die Eintracht. Trotz eines Unentschiedens hier, denn es gab noch einen zweiten berechtigten Elfer, Hand von Cema. Die Eintracht nach 5 Jahren zum ersten Mal in der kommenden Saison, also nicht international mit dabei. Ein enttäuschender 8. Platz. Immerhin hier schafften sie ein Unentschieden noch gegen den VfB. 2-mal Burkhardt und der VfB also in der Königsklasse. Hoeneß in seiner 3. kompletten Saison führte er die Schwaben zum 2. Mal in die Champions League. Bärenstark.
Viele Spieler sind nicht zufrieden. Ich glaube, es wäre auch Wahnsinn, wenn jemand zufrieden wäre nach dieser Saison. Und das hat gar nicht so viel, natürlich auch was mit dem Trainer zu tun, aber nicht nur. Und deswegen eine Zusammenarbeit über den Sommer entscheide ich nicht. Und das sind andere, die da Entscheidungen treffen, keine Ahnung. Die Mannschaft ist, glaube ich, gerade sehr enttäuscht über die eigene Leistung und das sollte sie auch sein.
Ja, ist auch ein möglicher WM-Kandidat. Ob er mitfährt oder nicht, werden wir am Donnerstag erleben. Ganz kurz ein Wort vielleicht zum VfB Stuttgart. Die Entwicklung wird fast vorläufig gekrönt, kann man sagen, durch diese erneute Teilnahme an der Champions League. Was macht den VfB aktuell so stark?
Ja, sie spielen einfach, also ihr Ballbesitzfußball, wie sie das Positionsspiel aufziehen, ist richtig, richtig gut.
Anteil also, des Trainers?
Sehr groß. Also für mich hat er da einen außergewöhnlichen Job gemacht, wenn man denkt, was der VfB für eine Entwicklung genommen hat, wie stabil die Mannschaft dasteht. Das ist ganz klar seine Handschrift.
Ja, weniger Lob gibt es aktuell für den noch amtierenden Trainer von Eintracht Frankfurt, Riera, Georg. Wie nimmst du ihn wahr? Er hatte eine Pressekonferenz abgeliefert, die durchaus so in die Geschichte der Bundesliga eingehen wird. Aber recht viel mehr wird vermutlich nicht in Erinnerung bleiben.
Nee. Ja, ich bin schon überrascht, wie jemand in kürzester Zeit einen Verein eigentlich in Schutt und Asche legen kann. Also das hätte ich jetzt so ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe mir schon gedacht, okay, gut, wenn er so auftritt am Anfang, mein Gott, vielleicht muss er sich vielleicht ein bisschen an das Ganze hier gewöhnen, kann ja alles sein, aber dass man so hartnäckig nicht dazulernen will, überrascht mich schon sehr. Und wenn man das Umfeld bei Eintracht anschaut, also das ist ja...
Also klar ist, wenn man so auftritt, musst du Erfolg haben. Sonst wird es natürlich schon sehr, sehr schwierig. Oder hätte der Typ Riera zu anderen Zeiten in der Bundesliga möglicherweise funktioniert, Didi?
Ja, ich glaube, dass vor 30 Jahren schon einige gegeben hat. Da haben die Spieler auch wenig hinterfragt. Da hattest du grundsätzlich erstmal einen großen Respekt vor dem Trainer und bist dem gefolgt. Ja, das hat dann vielleicht ein bisschen länger gedauert.
Du meinst der spanische Werner Lora.
Bist du gemerkt hast, dass das nicht so funktioniert? Denn Lora hat über Jahre oder Jahrzehnte ja Erfolg gehabt. Nur heute wird halt alles hinterfragt und du musst die Spieler irgendwo mitnehmen. Ja? Und wenn es geht ja darum, die PK, die du erwähnst, das war dann dummerweise seine erste. Also es ging schon nicht gut los.
Nein, ja, es gab zwei. Also das war die erste.
Ach so, ja, die andere.
War die erste war mit dem Balkon. Ja, ne? Also das
war den Journalisten vorgeschmissen hat, dass sie
aus dem Erdgeschoss
springen. Nein, nicht, wenn ich ihn sehe 4 Wochen oder 6 Wochen und der macht was, wo ich sage, wow, dann vielleicht ja, aber am ersten Tag noch nicht. Und es gibt, die Trainer werden immer schneller rausgeschmissen. Die Halbwertszeit sind, glaube ich, mittlerweile 13 Monate. Das heißt, wir haben ein Trainerproblem. Weil du schaust jetzt in Frankfurt brauchen sie einen Trainer, in Leverkusen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was sie in Gladbach machen. Das heißt, und es wird ja immer schwerer.
Köln möglicherweise. Augsburg.
Augsburg
weißt du da eigentlich
nicht.
Was?
Ich habe gestern Abend gehört, dass sie sich jetzt für die nächsten Tage verabredet haben.
Und glaubst du, dass es Baum bleibt? Wir hatten ja Michael Ströll vergangene Woche hier. Da war ich danach nicht wirklich schlauer. Das Gefühl war, dass Ströll das nicht machen möchte. Das war mein Gefühl. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt.
Okay. Ich kann es nicht sagen. Also, ich habe gestern einen sehr harmonischen Eindruck gemacht, trotz der bitteren Niederlage. Weil ich habe natürlich gehofft, dass der FC Augsburg noch an Freiburg und Frankfurt vorbeigeht, wenn ich hier in die Sendung eingeladen bin. Das ist leider in die Hosen gegangen.
Didi, behalte den Gedanken mit den Trainern, finde ich spannend. Wir wollen einmal noch mal nachfragen bei Laura. Was sagen denn die Fans über den noch amtierenden Coach?
Auch da gibt es ein ganz unterschiedliches Bild, weil tatsächlich sehr differenziert wird zwischen Rieras, Zitat, gut gemeinten Versuchen des Aufweckens und Aufwachens. Er hat die wenigste Schuld an der Misere und eben seine Art und Weise, wie er mit dem Team gesprochen hat. Burkhardts Verhalten wird auch ganz unterschiedlich gesehen. Einmal natürlich die Worte, die er seinem Trainer entgegengefeuert hat, dann dieses einigermaßen faire Interview oder sagen wir mal einigermaßen eloquente Interview. Schwierige Saison heißt es, zum Glück zu Ende. Macht es einem halt auch so leicht, Riera ihm jetzt die ganze Schuld zu geben. Die Spieler haben die Option, sich dahinter zu verstecken, weil er einfach so ein Lautsprecher ist. Ich verstehe nicht, warum die Ultras das Team noch abfeiern. Heißt es, die Spieler seien ganz alleine verantwortlich. Mit Hinweis darauf ist ja schon der dritte Trainer diese Saison. Und Krösches Geschichte ist auserzählt. Auch dieser Aspekt kommt immer wieder mit rein. Stichwort Kaderplanung etc.
Ja, das ist auch ein spannender Punkt. Didi, würdest du auch so weit gehen? Oder gehört das, was Markus Krösche jetzt erlebt, der in dieser Saison bei bestimmten Entscheidungen einfach daneben gelegen hat, zu einem Reifeprozess mit dazu?
Ich glaube, nach so vielen Jahren des Erfolges muss man ihnen das mal zugestehen. Und sie sind jetzt Achter geworden zum Schluss, glaube ich. Das ist jetzt kein Beibruch. Das kann mal passieren. Sie haben unheimlich erfolgreiche Jahre gehabt. Die Erwartungen wachsen dann natürlich in den Himmel. Und beim Jära, da hat er sich...
Finanzieller Aufwand ist auch gestiegen.
Ja, und haben natürlich auch immer gute Spieler verloren. Haben viele interessante junge Spieler. Nur, ich will jetzt gar nicht über die Qualität des Spielers, des Trainers philosophieren. Ich weiß nicht, wie gut er ist. Nur ich glaube, das kann der Stefan wahrscheinlich besser besser einschätzen. Du brauchst halt als Verein eine gewisse Zuverlässigkeit. Und für mich das Schlimmste, wenn ich Vereinsverantwortlicher wäre, ist, wenn ich einen Trainer habe, der unberechenbar ist. Und ich glaube, das war er.
Ja, also Sie haben jetzt kein gutes Bild abgegeben in den letzten Monaten, das muss man ganz klar sagen, haben aber natürlich auch, wir haben Burkhardt im Interview gesehen, der war natürlich auch eine ganze Zeit verletzt. Ja. Das ist natürlich bitter, wenn dir so ein Stürmer, zu Beginn der Saison war der da und da hat er getroffen und performt, wenn dir wichtige Spieler wegbrechen, ist natürlich bitter, aber der Fehler waren einfach die Sprüche, die waren zu extrem und zu schnell. Lern erst die Mannschaft kennen, entwickel ein Gefühl und sprich intern.
Aber man muss einem theoretisch neuen Mann,
für denkbar, nicht öffentlich wachrütteln.
Die hältst du es theoretisch für denkbar, dass Riera doch bleibt? Eigentlich geht jeder zu 100% davon aus, dass das endet.
Undenkbar. Also er denkt vielleicht, dass er noch bleiben könnte. Aber es ist absolut undenkbar. Spieler, die ein großes Potenzial haben, haben auch nicht abgeliefert. Seit dem Trainerwechsel wurde die Mannschaft, am Anfang hatte die Abwehr ein bisschen stabilisiert, das war so eine Schießbude unter Dino Topmöller. Danach, dadurch ist die Kreativität verloren gegangen, danach war beides weg. Dann zielt er seinen Johnny Burkhardt da an, dass er zu dick sei. Das erzählt er eben nicht selber, sondern dem Co-Trainer, der eben das ausrichten soll. Also alles, was man falsch machen kann, auch im kommunikativen Bereich, wir sind oft im kommunikativen Bereich heute, kann man besser machen. Und dieser 3-Euro-Satz, dass er die Kabine verloren hat, ich glaube, dieser Satz gilt wirklich. Also die Mannschaft steht erstmal Götze komplett demontiert, dann war auf einmal wieder in der Startelf.
Der Satz setzt ja voraus, dass er die Kabine erstmal für sich eingenommen hat. Ja.
Vielleicht staunt man erstmal, wenn so ein Irrer kommt und sagt, wir springen jetzt vom Balkon. Und er sagt, oh geil, was ist das denn für ein Bekloppter? Ja. Aber auf einmal kommt nichts aus der heißen Luft. Das ist schon heftig.
Das hat er mit Usun und Doan ja auch gemacht. Und wenn sich der Burkhardt, und ich heiße das überhaupt nicht gut, also es geht von Spielerseite natürlich auch nicht, den spanischen Ausdruck daraus rufen. Nur, ich kenne den nicht persönlich, aber der macht für mich einen sehr ruhigen,
ganz ruhiger zurückhaltend aus Mainz.
Also wenn der nach 3 Monaten sich zu so einer Aktion hinreißen lässt, dann weiß man, was da alles passiert ist.
Damit wir einmal den Gedanken noch mal kurz abrunden in kompakter Form. Findest du, dass wir da in Deutschland ein Trainerproblem haben oder ist es vielmehr ein Problem der Vereine, die zu oft, zu schnell, zu hektisch reagieren?
Früher hat es 36 Profivereine gegeben und 45 Trainer. Und heute hast 36 oder 54 Profivereine und hast 800 Trainer. Heute ist ja jeder Trainer. Jeder ist ein Trainer. Ja? Also die haben mit 25, 28 haben sie irgendein Diplom und von der Welt noch nichts gesehen und sind Trainer. Ja, und auf jeden Nagelsmann, der ja Großartiges in Hoffenheim geleistet hat, da war er in Leipzig, in München, auf jeden Nagelsmann kommen halt 20 oder 50 Nicht-Nagelsmänner. Mhm. Ja? Nur die musst du halt erst mal rausfinden. Und es ist ja heute so, dass ja Alter gegen einen spricht. Ja? Und deswegen freut es mich ja, dass ein Hacking dahin geht und dass er letzte Woche fast die Bayern schlägt und jetzt das noch schafft und die wahrscheinlich in der Liga hält.
Letztes Jahr Funkel, die
weil,
Kölner.
So ist es, weil in dem Job, die Erfahrung, die ist durch nichts zu ersetzen. Und ich will ja jetzt gar nicht sagen, der Hürzler, was der in Brighton macht, ist herausragend. Und solche Ausnahmefälle gibt es immer wieder. Nur, du musst ja, mir mal einer gesagt, ein Welttrainer, der gesagt, du musst Charaktere und Persönlichkeiten ausbilden. Wie willst du das machen, wenn du selber keine bist? Und da ist jetzt ein Punkt, wo ich dann viele sehe, die sind nicht gut genug oder haben eine Verletzung mit 24, machen die Trainerscheine, trainieren die U17 mit 28. Mhm. Und dann hat er die erste Mannschaft Probleme, sind sie mit 30, 31 sitzen auf der Trainerbank und alles, was sie gesehen haben bis dahin, ist ein Nachwuchsleistungszentrum.
Gibt aber natürlich auch andere Beispiele. Leverkusen hat mit Ten Hag einen erfahrenen Trainer geholt, der hat auch nicht funktioniert, der hat nicht gepasst. Bei Riera jetzt ist beispielsweise auch ein Problem, dass eigentlich dessen Idee von Fußball nicht zu dem passt, was der Verein... Da war in der
slowenischen Liga, also ist nicht übertragbar auf den Bundesliga.
Ja, aber auch die Idee von Fußball, also insofern, das wäre dann, und das dann vielleicht abschließend an Stefan, dann schon auch die Verantwortung oder die Verantwortung der Vereine, der sportlich Verantwortlichen. Ist die Trainerentscheidung die schwerste, die du als sportlich Verantwortlicher zu treffen hast?
Ja, das ist die wichtigste auf alle Fälle, weil der Trainer tagtäglich mit der Mannschaft arbeitet, ganz viele wichtige Entscheidungen trifft. Und aus meiner Sicht muss es da ein gutes
Vertrauensverhältnis geben. Du musst intern kontrovers diskutieren können, dir gemeinsam Gedanken und gemeinsam die Mannschaft führen. Du brauchst einen gemeinsamen Nenner. Und von daher ist es eben extrem wichtig. Du kannst einen Spieler auch mal rauslassen. Der Trainer hat letztendlich tagtäglich Entscheidungen zu treffen.
Wie ist denn das, wenn jetzt also so ein Typ wie, also ein Trainertyp wie Riera kommt, über den es auch vorher schon heißt, der ist so ein bisschen spezieller, und dann gibt er so diese erste Pressekonferenz und du erlebst das mit als sportlich Verantwortlicher. Rutscht dir dann sozusagen das Herz in die Hose oder holst du den danach mal ins Büro oder denkst du dir, hey, das ist genau das, was wir wollten, ist mal so ein bisschen Leben in der Bude.
Das ist eben die große Frage. Wollten Sie das oder sind Sie überrascht worden? Wie war er in den Gesprächen?
Ich glaube, Sie wollten schon Belebung, aber das war so nicht.
Ein anderer Typ als Dino Toppmüller, der ruhig war.
Also nach der ersten PK, hey, hat er nicht gesagt, der Grösche.
Nee.
Glaube ich zu wissen.
Nee, kann man sich schon so denken. Also das wird bei Eintracht Frankfurt ein sehr, sehr spannender Sommer. Man wird sehen, welche Schlüsse konkret gezogen werden aus dem, was passiert ist. Und dass dort ein Umbruch passieren wird, ist nicht zu kühn prophezeit. Wir sprechen gleich über die Aussichten der deutschen Fußballnationalmannschaft, ob jetzt mit Manuel Neuer oder ohne, bei der bevorstehenden WM in den USA. Bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK 90, die Fußballdebatte, und wollen uns nochmal unterhalten über die Chancen der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft und fragen nochmal bei Laura nach, was trauen denn die Fans?
Ich kann schon mal sagen, ich erhoffe mir klarere Aussagen von deiner Runde dann gleich, weil das, was bei uns in den Kommentaren auf die Frage kam, wie weit kommt die DFB-Elf bei der WM, das ist wirklich von 0 bis 100 und komplett alles dabei. Tendenzen, vielleicht von mir einmal zusammengefasst, hier zum Beispiel auf der Seite, Vorrunde, mehr geht auf gar keinen Fall und schon gar nicht mit Manuel Neuer. Dann kommen wir in eine Richtung Achtelfinale. Möglicherweise, das habe ich häufiger gelesen, allerdings da dann definitiv Schluss, Stichwort Frankreich, potenzieller Achtelfinalgegner. Und dann sind tatsächlich doch noch die einen oder anderen dabei, die sagen, da könnte was gehen, Überraschungsweltmeister, Deutschland ist genauso eine Option wie eben diese mögliche Niederlage im Finale. Also vielleicht geht ihr da in eine klarere Richtung. Momentan gibt es da kein klares Bild und das hat natürlich auch viele Gründe.
Tja, Stefan, wie war das 90? Deutschland war nach der geglückten Qualifikation gegen Wales durchaus einer der Mitfavoriten.
Aber ganz eng, dass wir das Spiel, Icke sei Dank, zur WM da gefahren sind. Aber die Mannschaft war sehr, sehr stark. Sehr gut, wir waren selbstbewusst, wir haben erfolgreiche Spieler in ihren Vereinsmannschaften gehabt.
Da sehen wir nochmal Andi Bremen nach seinem Elfmetertor.
Wir hatten das große Glück natürlich auch, dass einige in Italien gespielt haben und das für uns ja fast eine Heim-WM war.
Ja.
Also die Stimmung hat uns natürlich getragen, und wenn du dann gut in ein Turnier startest, wie mit dem 4-1 gegen Jugoslawien, wo Lothar das Spiel seines Lebens macht.
Und das Tor seines Lebens.
Ja, beide, zwei Tore gemacht, das hilft natürlich. Dann, Jugoslawien hatte damals eine richtig gute Mannschaft und die hatten null Chance, und das trägt dich. Und dann, unsere Mannschaft dann, muss gut ins Turnier starten.
Da ist dann was zusammengewachsen. Da gab es dann eben auch dieses Korsett sozusagen, Achse im sportlichen Sinne von vielen auch gestandenen Spielern. Ein Sommer in Italien läuft ja gerade bei uns. Ist das für dich auch sozusagen der Sommer deines Lebens gewesen?
Ja, kriege ich jetzt Gänsehaut. Ja? Wir waren bei der Premiere und das war für uns einfach ein Traum. Du erinnerst dich wieder an so viele Momente, die da unten waren. Und es war natürlich ein Geschenk für mich, unter Beckenbauer eine WM spielen zu dürfen, der das super gehandelt hat. Ich habe einen Spruch von Didi gelesen, wie Rudi dich geführt hat und dafür gesorgt hast, dass du dich verantwortlich fühlst für den Erfolg. Und das ist, Franz Beckenbauer hat sehr viel Freiheiten gegeben, aber jeder wusste auch, du musst im richtigen Moment einfach sehr konzentriert sein. Und das außergewöhnliche Mannschaft, für mich die 90er-Mannschaft, wenn wir uns treffen, ist was ganz, ganz Besonderes. Wir hatten natürlich auch mit so einem Guido Buchwald auf der 6. Didi hat die Position lange begleitet. Das war ein Spieler, der nicht so groß
Erwähnung findet, aber der war so wichtig.
Nach der WM schon.
Ja, 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 gegen Diego Maradona.
Da sehen wir, noch, oh, da sehen wir Rudi Völler noch und den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, der neben Franz Beckenbauer prostet. Das sind wunderbare Bilder. Jürgen Klinsmann, der den Gesang anstimmt. Pierre Littbarski, Thomas Hess, das kann man gar nicht oft genug sehen. Aber wir müssen dennoch den Schwenk finden zur eher profanen Gegenwart. Siehst du etwas Vergleichbares in der aktuellen Mannschaft, wie auch immer sie zusammengesetzt sein mag?
Ich traue unserer Mannschaft was zu, weil die Bayern haben eine richtig gute Saison gespielt. Die Spieler werden mit Selbstvertrauen da hinfahren. Und im Offensivbereich haben wir Spieler, die einen Unterschied ausmachen können. Wenn so ein Wirtz, so ein Musiala, auch Havertz, vielleicht kriegen die alle rechtzeitig noch ihre Form. Die hatten Verletzungen während der Saison. Von daher kann man nicht sagen, die sind jetzt müde am Ende einer langen Saison. Und sie brauchen einige Wochen nach ihren Verletzungen, um ihren Rhythmus zu kriegen. Und das wünsche ich mir, dass die Spieler im richtigen Moment ihr Top-Level erreichen. Und dann, klar, sind vielleicht die Spanier, Franzosen, Engländer, die würdest du jetzt gerade höher einschätzen. Aber ich sage auch, wenn unsere Jungs fit sind, können wir jede Mannschaft da schlagen und können auch bis ins Finale kommen.
Gibt es eigentlich den Mythos der Turniermannschaft noch?
Ja, der ist ein bisschen verloren gegangen. Den müssen wir uns wieder erarbeiten.
Bela, was sagst du mit all deiner Erfahrung von zig Weltmeisterschaften?
Also einen Satz von Stefan würde ich gerne.
Wir stehen ja ein bisschen unter Druck. Laura hat ja eingefordert, dass es hier klare Prognosen gibt.
Okay, dann sage ich jetzt mal Folgendes. Ich nehme einen Satz von Stefan auf. Wir können jede Mannschaft schlagen.
Gibt 3 Euro?
Setz ja beim Komma
dran. Haben wir hier nicht.
Aber wir können leider auch von fast jeder Mannschaft geschlagen werden. Das trifft für andere Mannschaften nicht so zu. Die Franzosen schlägst du kaum, die Argentinier schlägst du kaum, die Brasilianer schlägst du kaum, die Spanier schlägst du kaum. Wir verlieren leichter Spiele. Es ist kein einziges Spiel dabei, außer gegen die Slowakei, der 6-0, wo nicht so viele, oder zumindest ausreichend Fehler produziert werden, um Gegentore zu kassieren. Dann habe ich eine ganz exklusive Meinung dazu, dass ich Kimmich im Mittelfeld sehen möchte und nicht als rechter Verteidiger. Kimmich Goretzka, Kimmich Pavlovic, es gibt genug rechte Verteidiger. Da kann er seine Dominanz, sein Spielverständnis als Kapitän viel besser ausspielen. Hat man in der Champions League auch mal gesehen. Ich finde ihn dort besser aufgehoben als rechten Verteidiger. Und braucht noch irgend so Andrichs und solche Menschen dieser Welt. Du brauchst Körper, du brauchst argentinische Typen auch mal in der Mannschaft. Nicht nur dieser Zauberer da vorne, die Mischung muss stimmen. Dann gehe ich ein Stück mit.
Klingt jetzt aber nicht nach Finale.
Nein.
Sondern?
Sondern man muss versuchen, den Gruppensieg zu vermeiden. Das ist jetzt ein bisschen zynisch, um nicht auf die Franzosen zu treffen im Achtelfinale, weil ich weiß nicht genau, ob wir da durchkommen. Wobei die Franzosen werden sicherlich auch nicht so scharf drauf sein, gegen uns zu spielen. Also das ist ja mein Geben und Nehmen. Favorit sind wir nicht und eine Außenseiterchance ist immer eine schönere, als zu sagen, pass auf, ihr holt alles und dann scheitert man. Das ist peinlicher, als wenn man als Außenseiter reingeht und eine Überraschung schafft. Wenn man das Achtelfinale gegen Frankreich gewinnt, dann geht's ganz weit.
Aber du merkst schon, Laura, es ist nicht so leicht. Es sind verschiedene Dinge zu berücksichtigen. Ja. Und klar ist natürlich, dass andere Kader, wenn wir an die Franzosen denken, ist ja schon angeklungen, die Spanier, auch die Argentinier. Ich finde auch, die Portugiesen sind auch schon in Teilen sehr, sehr gut besetzt. Ja, da muss der Teamgeist schon einiges oder müsste einiges rausreißen.
Der Teamgeist und wir brauchen immer wieder Spieler, die in einzelnen Spielen über sich hinauswachsen.
Ja, ja, aber der Teamgeist, der müsste sich ja auch entwickeln über eine homogene Zusammenspiel. Eine Mannschaft schon während der Qualifikation. Das hat es durch verschiedene Umstände so nicht gegeben. Musiala dürfen wir nicht vergessen als Stichwort?
Ja, ich sehe nur, was Sie sagen, ich sehe nur diesen Bayern-Block, den sehe ich gar nicht so in der Nationalmannschaft, weil wer waren denn die prägenden Figuren in dieser Bayern-Saison? Das waren nicht zwingend die Deutschen, es waren Harry Kane, es waren Michael Olise, es waren Luis Diaz. Das war in der Abwehr auch ein Upamecano, der eine gute Rolle gespielt hat. Und von den deutschen Spielern war es eigentlich ein Serge Gnabry nach vorne, der jetzt eben nicht dabei ist, der mit Sicherheit fehlen wird.
Kimmich, ja.
Ein Kimmich, der jetzt eine andere Position spielen soll, bei Goretzka, der eine Rolle haben soll, und Pavlovic noch im Zentrum. So, und dann war es das. Auf Außen haben Stanisic und Leimer gespielt. Also diesen Bayern-Block, wie es ihn einst gab bei der Nationalmannschaft, den sehe ich nicht. Und bei Musiala stellt sich, wie ich eingangs gesagt habe, sowieso das Thema, inwiefern der eine große Hilfe ist und in den nächsten Wochen überhaupt sein kann und sein wird. Weil diese vergangenen 5 Monate, die bereiten schon Sorgen. Also auch beim FC Bayern beobachtet man das jetzt mit Sorgen, was da passiert ist. Weil das ist jetzt nicht so, dass der ja seit 4 Wochen raus ist und jetzt Zeit braucht, sondern der hat jetzt einfach schon wirklich 5 Monate, wo er zurück ist. Es wirkt, als wäre irgendeine Blockade da. Das wirkt irgendwie nicht rund. Er wirkt irgendwie nicht frei aus meiner Sicht in dem Ganzen. Ich weiß nicht, ob man ihm nicht zu früh eine zu große Bürde verschafft hat, auch mit dem Vertrag, mit der Erwartungshaltung, mit der 10, mit allem, was da reinspielt. Das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall meine Bedenken, dass er der Spieler ist, den sich die Leute, oder schon jetzt sein kann oder aktuell ist, dem sich die Leute wünschen und den sie sich erhoffen, weil er meines Erachtens nicht der ist, zu dem man ihn gemacht hat.
Und aber das, vielleicht wird es in den kommenden Wochen, dass er die Hoffnung, die man
das
hat.
Das hoffe ich. Zwischen Hoffnung und Fachkenntnis, da schwanken immer mal ein paar unterschiedliche Gefühle.
Ja, welchen Eindruck hast du denn bei Musiala? Glaubst du, das wird reichen?
Nein, das ist kein Gamechanger. Also der ist einfach noch nicht so weit. Dem fehlt auch gelebte Praxis im Moment. War zu lange verletzt. Mitnehmen würde ich mal für die besonderen Momente. Also von Sané immer sagt, aber da wartest du 8 Spiele, bis der Moment kommt. Aber gut, den würde ich mitnehmen. Aber das ist für mich nicht mal ein Stammspieler im Moment.
Ich glaube, dass er der Mannschaft im Moment nicht helfen kann. Und ich weiß nicht, ob man dem Jungen einen Gefallen tut, ihn jetzt mitzunehmen. Also
gar nicht erst mitnehmen.
Er ist seit 5 Monaten wieder dabei. Die Leute sagen immer, wir haben auch 14, glaube ich, war es mit Schweinsteiger, Khedira, die waren angeschlagen, das waren zentrale Mittelfeldspieler. Ja, ist was anders. Das sind die Offensivspieler, die von ihrer Dynamik, von dem Leben, dass sie aus nichts mal was machen, von dieser Spielfreude. Das ist im Moment nicht zu sehen und deswegen ist der zentrale Mittelfeldspieler, das sind Diesel. Ja, wenn der Motor mal läuft, dann laufen die, aber diese offensiven Spieler, da gehört natürlich viel Intuition dazu. Die hat er im Moment nicht und ich.
Aber er ist ja nicht ein Spieler. Diese Diskussion gab es ja vor wenigen Wochen schon angestoßen von Oliver Kahn, auch bei Sky. Ist das nicht ein Spieler, dem er die Tür bis zum Schluss eigentlich aufhalten
sollte? Aber wie lange willst du denn? Jetzt hat er ja lange gewartet, der Bundestrainer.
Also wie gesagt, er setzt ihn auf die 55er-Liste.
Ja, aber ja, jetzt, wie gesagt, das verstehe ich ja, dass man auf so einen Spieler lange wartet. Nur du erwartest halt, dass irgendwann das was kommt. Und in den 5 Monaten hat man jetzt kaum was oder nichts gesehen, wo ich sage, boah. Und ich verstehe auch nicht einige Aussagen, dann der Company sagt, ich sehe da was und der ist im Kommen. Der hat 2-mal gegen Paris nicht gut gespielt, hätte wahrscheinlich im Rückspiel gar nicht spielen dürfen. Und deswegen, ich weiß nicht, was das Problem ist. Nur ich glaube, dass man dem Jungen im Moment keinen Gefallen tut. Und das wird er selber nicht sagen, weil er natürlich zur Weltmeisterschaft will. Aber wenn ich mir sehe, was er die letzten 4-5 Monate gespielt hat, würde ich ihn nicht mitnehmen.
Gut, dann lassen wir das jetzt so stehen. Wir werden sehen, wie der Bundestrainer entscheidet. Ich möchte ganz kurz, damit wir klare Einschätzung haben, abfragen, Deutschland erreicht das?
Viertelfinale.
Achtelfinale.
Mindestens Halbfinale.
Achtelfinale.
Gut. Überstehen die Vorrunde. Also ausscheiden ist es auch schwierig diesmal, weil kommen ja auch 4 beste Dritte weiter.
Also klarer, wenn wir sie hinbekommen, Laura. Und jetzt wollen wir zum Abschluss auch dieser Bundesliga-Saison bei Sky90 nochmal schöne Bilder anschauen des Aufsteigers. Elversberg, das Dorf steigt auf, das darf man hier schon sagen. Knapp 8000 Einwohner hat dieses Dorf im Saarland. Und jetzt ist es der 59. Club in der Fußball-Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein Fußballmärchen. Der FC Heidenheim ist abgestiegen und jetzt haben wir Elversberg in der ersten Liga. Das wird dann ein großes Abenteuer, eine große Reise. Das sind wunderbare Bilder gemeinsam mit dem FC Schalke. Und in der Relegation, das haben wir ja eben auch besprochen, werden dann der VfL Wolfsburg und Paderborn sich um den Platz in der Bundesliga streiten. Und unten dann Rot-Weiß Essen gegen
Fürth.
Genau, die das heute in einem Wahnsinnsfinish gegen Fortuna Düsseldorf noch auf ihre Seite gezogen haben. So, dann sage ich ganz herzliches Dankeschön an die Runde. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse, nicht nur am heutigen Sonntagabend, sondern auch in der gesamten vergangenen Saison. Bleiben Sie uns gewogen. Ich freue mich schon auf die neue Spielzeit. Jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.